Ja, auch von meiner Seite nochmal schönen guten Abend. Ich habe herzliche Grüße mitgebracht von denen aus Buchholz. Wir haben uns heute Morgen versammelt und die sagt, nimmt herzliche Grüße mit heute Nachmittag zu euch hier. Ich würde gerne mit einer Geschichte anfangen, die habe ich Mittwoch oder sowas gelesen. Finden wir nicht in der Bibel, ich lese sie euch trotzdem mal vor. Ein Mann verirrte sich in einer Wüste. Tags und nachts irrte er umher. Wie lange braucht man, um zu verhungern oder zu verdursten? Das überlegte er sich beständig. Die unbarmherzige Sonnenglut hatte ihn bald ausgedörrt. Er fieberte. Wenn er erschöpft ein paar Stunden schlief, träumte er von Wasser, von Orangen und Datteln. Dann erwachte er zu schlimmerer Qual und taumelte weiter in der Wüste umher. Da sah in einiger Entfernung eine Oase. Aha, eine Fata Morgana, dachte er. Eine Luftspiegelung, die mich narrt und zur Verzweiflung treiben wird. Denn in Wirklichkeit ist ja wahrscheinlich gar nichts da. Er näherte sich der Oase, aber sie verschwand nicht. Er sah sie im Gegenteil immer deutlicher. Die Dattelpalmen, das Gras und die Felsen, zwischen der eine Quelle entsprang. Es kann natürlich auch eine Hungerfantasie sein, die mir mein halb wahnsinniges Hirn vorgaukelt, dachte er. Solche Fantasien hat man ja in meinem Zustand. Natürlich, jetzt höre ich sogar das Wasser sprudeln. Eine Gehörhalluzination, dachte er. Wie grausam die Natur ist. Mit diesen Gedanken brach er zusammen. Er starb mit einem lautlosen Fluch auf die unerbittliche Bösartigkeit des Lebens. Einige Stunden später fanden ihn zwei Beduinen. Kannst du so etwas verstehen? Sagte der eine zum anderen. Die Datteln wachsen ihm ja förmlich in den Mund hinein. Er hätte doch nur die Hand ausstrecken müssen und hätte essen können. Und dicht neben der Quelle liegt er, mitten in der schönsten Oase, da verhungert und verdurstet er. Wie ist das nur möglich? Der andere erwiderte, es war wohl ein moderner Mensch. Er hat es nicht für möglich gehalten. Das ist eine traurige Geschichte, ne? Da stirbt jemand in der Wüste, denkt, das ist eine Fata Morgana, aber ist direkt neben der Quelle und die Datteln wachsen ihm fast in den Mund hinein. Ich dachte vorhin, ich weiß gar nicht, wer es von euch mitbekommen hat, als dieses, das wird wohl ein anstrengendes Lied gewesen sein, was ihr gesungen habt, Spuren im Sand. Da ging das Mädchen oder die junge Dame mit dem Poncho hinten zu der Mutter oder sowas und hat irgendwie Wasser verlangt, ne? Ach, Tabletten, ich dachte Wasser. Ich dachte so vom Wasser her, da ist jemand, der die Wasserquelle kennt, der weiß, wo es Wasser gibt. Und das ist wichtig für uns. Wenn wir wissen, wo gibt es Wasser in unserem Leben? Wenn wir neben der Quelle sind und die Quelle nicht sehen und verdursten, so wie dieser Wanderer in der Wüste, dann haben wir irgendetwas falsch gemacht. Und wir wollen heute Nachmittag mal drei Begebenheiten uns anschauen, wo Gott Menschen die Augen öffnet. Zunächst einmal Altes Testament, wollen wir uns die Hagar anschauen. Aus dem ersten Buch Mose Kapitel 21. Vielleicht kurz zum Einstieg, wer war die Hagar, in welcher Situation befinden wir uns hier? In der Anfangsphase des ersten Buches Moses befinden wir uns hier in der Geschichte des Abraham. Abraham, seine Frau Sarah, sie hatten den Auftrag von Gott bekommen, in das verheißene Land zu ziehen, aus Ur in Chaldea hin in das Land Kanaan. Sie haben sich aufgemacht, waren unterwegs, waren im Land Kanaan. Irgendwann kam eine Hungersnot. Abraham und seine Frau Sarah sind zusammen nach Ägypten gegangen. Dort in Ägypten, da gab es genug zu essen und zu trinken. Unter anderem haben sie sich dort wahrscheinlich eine Magd mitgenommen, die Hagar, und haben die mit zurückgebracht in ihr Beduinenland. Irgendwann kam es zu einem Streit zwischen Hagar und Sarah. Und Abraham sagt zu seiner Frau Sarah: Mach mal mit deiner Magd, was du willst. Ich halte mich da fein raus. So sind die Männer halt. Nun, was macht die Hagar? Die Sarah, sie schickt die Hagar in die Wüste. Das finden wir in 1. Mose 16. Hagar ist in der Wüste und Gott stellt der Hagar dort zwei sehr, sehr wichtige Fragen, auch für unser Leben. Hagar ist in der Wüste, Gott spricht zu ihr, 1. Mose 16, Vers 8. Hagar, Magd Sarais, erste Frage, woher kommst du? Zweite Frage, wohin gehst du? Das ist für uns auch eine entscheidende Frage. Woher kommen wir? Was haben wir bisher gemacht? Aber die allerentscheidendste Frage ist, wohin gehst du? Was ist das Ziel deines Lebens? Und das sollten wir alle gut beantworten können, dass das Ziel unseres Lebens der Himmel ist, die himmlische Herrlichkeit, von der wir auch singen durften, dass wir irgendwann da sind. Und das sollte jeder für sich ganz persönlich wissen. Und diese Frage wurde der Hagar gestellt. Kurze Zeit später, Hagar ist wieder zurückgekehrt zu Abraham und Sarah. Dann kam die Sünde. Gott hatte den Abraham und der Sarah ja Nachkommen versprochen. Das hat nicht so funktioniert. Und da ging es einfach darum, dass eben Abraham und die Hagar ein Kind geboren haben, den Ismael. Und jetzt kommen wir zu unserer Geschichte. Wieder kam Streit dort auf und die Hagar wird mit ihrem Sohn Ismael in die Wüste geschickt. Und jetzt lesen wir die Geschichte aus 1. Mose 21, Vers 14. Ist fast genauso dramatisch wie die Geschichte, die ich uns vorher gelesen habe. Sie geht bloß besser aus. 1. Mose 21, Vers 14. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser, gab es der Hagar, legte es auf ihre Schultern und gab ihr das Kind und schickte sie fort. Da ging sie hin, irrte in der Wüste vom Beersheba umher. Als aber das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen der Sträucher und sie ging und setzte sich gegenüber hin, einem Bogenschuss weit entfernt vom Kind, denn sie sagte, ich kann das Sterben des Kindes nicht ansehen. So setzte sie sich gegenüber hin, erhob ihre Stimme und weinte. Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel Gottes, der Hagar, vom Himmel zu und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört. Dort, wo er ist, steh auf, nimm den Jungen und fasse ihn an deine Hand. Denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser, gab den Jungen zu trinken. Gott aber war mit den Jungen und er wurde groß und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Das ist die erste Begebenheit, die wir heute Nachmittag betrachten wollen. Zunächst einmal, ich möchte euch da so richtig einmal mit hineinnehmen in diese Notsituation der Hagar. Wir haben ja heute auch schon viel von Nöten gehört und jeder in unserem Leben geht ja auch manchmal durch Nöte. Der eine schwerer, der andere nicht so schwer. Die Hagar, die ist hier auch durch schwere Nöte gegangen. Stellt euch das einmal vor, sie war relativ gut versorgt bei Abraham und bei der Sarah. Plötzlich eines Morgens klopft es an ihrem Zelt. Abraham steht da und sagt, ab heute ist hier Schluss, ab in die Wüste. Abraham hat ihr noch einen Proviantkorb mitgegeben, einen Schlauch mit Wasser und sie irrte umher in der Wüste. Sie wusste gar nicht, wo sie hin sollte, sie irrte dort umher. Irgendwann war das Brot aufgebraucht, die Wasserflasche, der Wasserschlauch, er war leer. Und jetzt kommt Verzweiflung in Hagar hoch. Verzweiflung über die Not, wie sie in der Wüste klarkommen soll. Der Junge, 13, 14, 15 Jahre wahrscheinlich alt, so ungefähr. Und ihre Notlage wird immer größer. Am Anfang könnt ihr euch das vorstellen, vielleicht noch so die schwache Mama, ich habe Durst. 10 Minuten später wieder, Mama, Hast du was zu trinken? Und die Sonne brennt unermüdlich auf das Kind. Und natürlich auf Hagar selber auch. Äußerste Not, was diese Frau mit durchmacht. Ohne Ausweg. Sie irrte umher, sie wusste gar nicht, wo soll ich jetzt hingehen? Kein Plan B irgendwo in der Tasche. Na, wenn A nicht funktioniert, dann gehe ich Plan B durch und dann sind wir... Nee. Außer kein Plan B irgendwo in der Tasche. Keine Hoffnung habend. Ohne Hoffnung da sein. Und wir sehen, und gerade die Mütter unter uns, die sehen, was jetzt hier für eine schwere Situation auf die Hagar zukommt. Das Kind, es weint, sie kann das Kind nicht mehr beruhigen. Und was macht sie? Sie legt das Kind unter irgendeinem Busch ab und geht einen Bogenschuss weit, so heißt es hier, wahrscheinlich so 50, 100 Meter, schießt man wahrscheinlich mit dem Bogen, ging sie weiter entfernt, um das Sterben des Kindes nicht mit ansehen zu müssen. Welch notvolle Situation wird uns dort beschrieben. Und wie gesagt, ich glaube, die Mütter unter euch, die können das nachvollziehen, noch mehr nachvollziehen als wir Väter, wenn man ein Kind so aufgeben muss. Ohne Wasser bedeutet den Tod. Und ich glaube, wir können uns vorstellen, die beiden waren nahe dran an dem Tod. Eigentlich, wenn hier die Geschichte zu Ende wäre, grausam, ne? Aber die Geschichte geht zum Glück weiter, wunderbar sogar weiter. Und da wollen wir auch daraus lernen. Vers 19 oder Vers 17 erstmal. Gott aber hörte die Stimme. Gott hört die Stimme des Weinen des Jungs. Und es gibt mir wieder neuen Mut. Und ich möchte auch, ja, dass ihr diesen Mut mitnehmt. Gott hört unser Klagen und unser Weinen. Und Christian, du hast es vorhin ja auch gesagt, wie oft hat Gott uns schon erhört? Auch wenn wir durch Tiefen durchgehen und ihr seht es als Gemeinde, wir sehen es auch oft ganz persönlich, wo wir durch Nöte durchgehen. Gott ist nicht irgendwo ein eiskalter Despot, der irgendwo sitzt und sich daran freut, wenn wir leiden. Nein, sondern er hört diese Stimme des Jungen. Er hört dieses Weinen, dieses Flehen des Jungen. Und Gott erbarmt sich. Und das wollen wir mitnehmen, auch für die nächste Woche. In all diesen Umständen, in die wir gestellt sind. Und ja, manchmal sind die Tage, durch die wir durchschreiten müssen, schon schwere Tage. Gott hört unsere Stimme, Gott sieht unsere Not. Gott hat auch an dieser Stelle von dem Sohn unter dem Strauch und auch von der Hagar hat er Notiz genommen. Und das ist wunderbar, das soll uns wieder neu stärken. Vers 19, Gott öffnete ihre Augen. Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da war die Hilfe. Sie muss ja schon fast unmittelbar neben diesem Wasserbrunnen gesessen haben, aber vielleicht waren ihre Augen zu verweint. Vielleicht konnte sie nicht mehr irgendwo klar gucken, dass sie diesen Brunnen gesehen hat. Aber Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Und was macht sie? Ganz anders als in der Beispielgeschichte, die ich vorgelesen habe, da ging sie hin. Sie sah nicht nur einen Wasserbrunnen, sondern sie ging hin zu diesem Brunnen. Sie füllte den Schlauch, den sie hatte, mit Wasser und sie gab ihrem Sohn zu trinken. Das wird wahrscheinlich mühevolles Trinken gewesen sein. Ein halb verdursteter Körper, können wir uns vorstellen, der nimmt nicht irgendwie die Flasche am Hals und trinkt dann einmal so weg, sondern vielleicht lag er nur noch ausgezehrt, ausgedünstet da. Vielleicht hat er auch schon Halluzinationen gehabt, konnte sich vielleicht gar nicht mehr richtig konzentrieren. Vielleicht trat er manchmal auch schon ins Delirium rein. Und da ging sie hin und hat ihm zu trinken gegeben. Ich möchte die Geschichte auf uns anwenden. Wasser ist sicherlich ein Beispiel vom Wort Gottes. Das Wort Gottes wird ja in der Bibel auch als Wasser bezeichnet, als Reinigung bezeichnet, aber auch als Nahrungsmittel, als Wasser bezeichnet. Haben wir manchmal auch diese Not im Herzen, wenn wir uns nicht mit der Bibel beschäftigen, dass wir sagen, Herr, wir sind ja am Verdursten? Oder wenn wir mal einen Tag lang, zwei, drei Tage lang die Bibel nicht gelesen haben, geht es uns noch genauso gut? Ich wünsche, dass wir diese Not erkennen, wie wir sie bei der Hagar auch sehen. Herr, ich habe ja heute noch gar nicht dein Wort gelesen oder gestern oder vorgestern. Herr, ich bin hier am Verdursten. Schließe mir dein Wort wieder auf, dass ich Dinge aus deinem Wort erkenne. dass wir die Not erkennen ohne Bibel. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du irgendwo im Gottesdienst drin sitzt und sagst, Mensch, das bringt mir irgendwie gar nichts. Ich sitze da vorne, redet auch einer, aber mir geht das irgendwie gar nicht zu Herzen. Das hört hier irgendwo auf, als wenn da so eine Schranke ist. Teilen wir Gott doch diese Not mit, dass wir sagen, Mensch, Gott, ich bin hier am Verdursten. Öffne mir doch dein Wort, dass ich wieder neu aus dieser Quelle trinken kann, neu erquickt werde von deinem Wort. Wir sehen hier, sie hörte eine Stimme. Und ich wünschte, dass wir diese Stimme in unserer Not hören. Dass Gott zu uns reden kann und sagen, ich habe was für dich bereitet. Da liegt etwas bereit. Gott hat unendlich großes Interesse daran, dass er uns sein Wort aufbereitet. Wir wollen mal Psalm 119 aufschlagen. Mitte der Bibel. Das ist ja ein unbekannter Psalm, der Psalm 119. Wir wissen nicht, wer ihn geschrieben hat. Aber er spricht ganz viel vom Wort Gottes. Und im 17. Vers, Psalm 119, Vers 17, da hat der Psalmist eine Bitte. Er sagt, tue Gutes an deinem Knecht. Vers 18, da hat er die Bitte, oder da sagt er, was denn das Gute ist. Vers 17, tue Gutes an deinem Knecht, Gott. Und Vers 18, öffne meine Augen. Öffne meine Augen. Das hat er sich gewünscht. Ich weiß nicht, wer von euch hier in Hamburg mal im Dialog im Dunkeln war. Das ist in der Hafen City. Ich war da 3, 4, 5 Mal schon. Das ist eine Blindenstadt. Man geht da komplett durch Blinde, als Blinder durch Straßen, durch Wälder und so weiter. Und man wird auch durch Blinde dort geleitet. Und man geht über Moosboden, man kann Bäume anfassen, man geht über Straßen auf einem Markt und kann dort an Früchten und Gewürzen riechen. Also es ist eine ganz tolle Erfahrung, die man machen kann. Aber die schönste Erfahrung ist die, wenn man da wieder rauskommt und das Tageslicht sieht. Das macht einen unwahrscheinlich dankbar und man kann Gott danken, dass man nicht blind ist und alles Schöne miterleben darf. Und dieses auch im geistlichen Sinn, Gott, öffne meine Augen. Warum? Damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Ich frage dich ganz persönlich, wann hast du das letzte Mal das Wort Gottes gelesen und hast gesagt, ich staune darüber, über die Wunder aus dem Gesetz Gottes. Oft ist es doch so in unserem Leben, haben wir schon 2-mal gelesen oder die Älteren vielleicht schon 10-mal gelesen oder 15-mal gelesen. Naja, steht da in der Bibel. Wann hat das unser Herz ergriffen, dass wir sagen, Herr, öffne mir die Augen, dass ich staune über die Wunder deines Gesetzes. Ich musste letzt so staunen über Markus 10, Vers 45. Der Herr Jesus, er steht vor einer Menschenmenge und er sagt zu ihnen, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist doch ein Schatz im Wort Gottes. Da steht der Schöpfer von Himmel und Erde, der Anfang und Ende, so bezeichnet er sich ja selber, steht dort vor Menschen und sagt, ich bin der Dienende in eurer Mitte. Staunen wir noch über diese Schätze, suchen wir noch diese Schätze, dass wir sagen, wie groß bist du? Wunderbar, dass du dich so klein gemacht hast und auf diese Erde gekommen bist. Und ich wünsche mir das in deinem Leben, dass wir ja geöffnete Augen haben, wenn wir dieses Wort lesen. Und wenn wir es lesen und sagen, es bringt mir irgendwie gar nichts mehr. Ja, dann beten wir doch. Dann beten wir doch darum, dass Gott uns unsere Augen öffnet. Herr, tue mir Gutes. Öffne meine Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Sie sah den Wasserbrunnen, wir sehen die Bibel. Und sie ging hin. Und wir wollen hingehen und aus der Bibel schöpfen. Sie füllte diesen Schlauch. Und das ist für mich auch ein Zeichen. Es gibt Tage in unserem Leben, wo wir Schläuche füllen müssen. Gerade wir sprachen ja vorhin von der Jugend. Die Jugend hat meistens noch mehr Zeit, wenn sie keine Familie hat, als Menschen, die schon eine Familie haben. Wenn zu Hause 3 Kinder irgendwie wild durch die Gegend toben, ist es manchmal schwierig, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Dann hat man nicht so die Ruhe. Das hat man einfacher, wenn man ja noch nicht verheiratet ist und dann kann man lesen. Es gibt Zeiten, wo man im Wort Gottes studieren kann, wo man den Schlauch füllt, damit man für Notzeiten etwas hat. Auch mein Vater ist jetzt 83, der kann sich gar nicht mehr so konzentrieren. Der liest die Bibel, aber er sagt, ja, dann fallen mir die Augen zu, dann verschwinden die Gedanken und so weiter. Mit 83 ist nicht mehr so die Zeit, Schläuche zu füllen, sondern da lebt er von dem, was er in der Jugend in den Jahren davor aus dem Wort Gottes schon rausgezogen hat. Ich wünsche das auch dir und mir, dass wir so Zeiten haben, wo wir unsere Schläuche füllen mit Dingen aus dem Wort Gottes, wo wir ja gefüllt sind und aufgenommen haben. Nutzt diese Zeit, auch gerade, wie gesagt, die Jugend, die ja da noch mehr Zeit haben. Sie füllte den Schlauch, der Schlauch war gefüllt. Und was tat sie weiter? Sie ging hin zu dem Jungen und gab den Jungen auch. Und das ist ja auch unsere Aufgabe. Das, was Christian sagte, bringt nächste Woche Sonntag, wenn dieser Lob- und Dankgottesdienst sein soll, Ungläubige mit. Natürlich, wer die Quelle in der Wüste kennt, der darf sie doch nicht verschweigen. Wir wollen anderen davon erzählen, was der Herr Jesus Großes getan hat, was wir aus seinem Wort miterlebt haben, was wir rausgenommen haben, die Schätze, die wir gehoben haben, dass wir sie an andere Menschen verteilen. Und wenn dir ein Wort wichtig geworden ist aus dem Wort Gottes, ja, wenn du morgen früh irgendjemand vielleicht anrufst und sagst, Mensch, das ist mir aus dem Wort Gottes wichtig geworden, vielleicht kannst du gerade diese Person damit trösten, damit erquicken, ermutigen, die vielleicht gerade in eine Notsituation steht und ja gar nicht weiter weiß, was sie irgendwie machen soll. Haben wir gefüllte Schläuche, dass wir es weitergeben können. Auch die Dienste, die wir tun. Ein Bruder, der hier einen Dienst tut, Schwestern in der Schwesternstunde, die in der Kinderstunde mitarbeiten, sollten gefüllte Schläuche haben. Schläuche, die voll sind mit dem Wort Gottes, dass sie an den jungen Menschen, an den Kindern auch das Wort weitergeben können. Es ist nicht schön, wenn unsere Schläuche nicht gefüllt sind, wenn sie halb leer sind und wir versuchen, irgendetwas Ärmliches weiterzugeben. Irgendjemand sagt immer, wenn wir nichts haben, dann schütteln wir irgendwas aus der Hand. Einmal, was wir aus der Hand schütteln, ist ärmlich, aber es gab noch dieses zweite Sprichwort, wenn wir irgendwann hier lang genug schütteln, dann kommt irgendwann das Unterfutter raus. Und das Unterfutter ist meistens nicht so hübsch wie der Anzug selber. Also von daher, nicht schütteln, sondern der Schlauch, er soll voll sein. Ja, und wir wollen weitergeben. Johannes 4, Vers 10, der Herr Jesus sitzt dort mit der Samariterin am Jakobsbrunnen und er sagt, wenn du wüsstest, wer vor dir ist, dann würdest du ihn gebeten haben und er würde dir aus der Quelle lebendigen Wassers geben. Der Herr Jesus, er hat eine Quelle lebendigen Wassers und er will uns zu trinken aus dieser Quelle geben. Und alle, die müde, die mühselig beladen sind, durstig sind, kommt her. Das war ja auch der Spruch, der die ganze Zeit heute Nachmittag hier an der Wand war. Die Mühseligen, die Beladenen, die dürfen zu ihm kommen. Das ist sein Angebot. Er öffnet seine Quelle, dass der Durstige nicht verdurstet. Und wir haben heute noch die Chance zu trinken aus dieser Quelle. Offenbarung 22, Vers 17. Die Stelle möchte ich auch noch aufschlagen und uns vorlesen. Offenbarung 22, Vers 17, dieses große Angebot. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wem dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens für 100 Euro. Umsonst. Na klar. Umsonst. Nicht die guten Werke, nicht 100 Euro. Dann können sich das vielleicht einige gar nicht leisten. Sondern wer durstig ist, der komme und trinke umsonst. Diese Quelle ist offen. Gott, öffne mir die Augen, dass ich diese Quelle, das Wort Gottes, dass ich es sehe und dass ich darüber wieder neu staune, daraus trinke, mich füllen lasse und somit auch durch die Woche gehen kann. Die zweite Sache, zweite Geschichte, die wir uns anschauen wollen, die finden wir im zweiten Buch der Könige, wieder Altes Testament. Das ist eine herrliche Geschichte. Das ist fast so eine Geschichte für die Kinderstunde. Bevor wir die Geschichte gemeinsam lesen, ich habe noch ein Zitat von Georg Müller. Ist der bekannt, Georg Müller? Der Waisenhausvater? Das war ja also ein genialer Mensch. Wer den noch nicht kennt, der sollte mal so eine Biografie von dem sich anhören oder lesen. Der hat einmal gesagt, und das passt so zu dieser ersten Quelle, zu der Hagar-Geschichte, die geistliche Kraft in unserem Leben steht in einem genauen Verhältnis zu dem Platz, den Gottes Wort, die Bibel, in unserem Leben und in unserem Denken einnimmt. Je mehr wir uns mit der Bibel beschäftigen, je mehr wir über die Bibel nachdenken, umso mehr geistliche Kraft haben wir. Je weniger wir uns mit der Bibel beschäftigen, umso ja, weniger geistliche Kraft haben wir. 2. Könige 6, ein zweites Mal werden Augen geöffnet. Auch hier wieder ganz kurz zu der Geschichte. Das Volk Israel und die Syrer, die hatten Krieg miteinander. Die waren immer irgendwo in Feindschaft und ja, man war gegeneinander gepolt. Eigentlich hätte sich das Ganze auflösen müssen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, und die Geschichte ist schon bekannt, an den syrischen obersten Kriegsmenschen her, der bei den Syrern an der obersten Stelle stand. Wisst ihr noch, wie der heißt? Naaman, perfekt. Der Naaman. Der Naaman hatte ja Aussatz und da war ein kleines israelitisches Mädchen, die war in Gefangenschaft bei diesem Naaman und dieses kleine Mädchen sagte zu Naamans Frau, Mensch, wenn mein Herr doch in Israel wäre, dort würde jemand sein, der ihn heilen könnte. Und sie meinte den Propheten Elisa. Nun, der Naaman, er machte sich auf, er ging nach Israel und nahm viele Geschenke mit und so weiter. Und er dachte, jetzt wird irgendjemand dort ein Wort sagen und er wird gesund werden. So kam das ja nicht, sondern er musste sich im Jordan baden. Und ja, er hat noch nicht mal richtig großen Kontakt zu diesem Gottesmann Elisa gehabt. Passte ihm nicht so gut, aber er wurde geheilt. Er hat den Rat, das Wort des Elisas, dem ist er nachgegangen. Nun möchte man ja denken, jetzt ist alles gut zwischen Syrien und dem Volk Israel. Aber so war es nicht. Sondern der König von Syrien, der war immer noch drauf und dran und wollte das Volk Israel irgendwo bekämpfen, belagern. Und jetzt die Geschichte, die ist fast lustig. Und zwar war es jetzt so, der König von Syrien, er dachte sich aus, wir gehen mal da vorne hin und da werden wir dann einen Hinterhalt für das Volk Israel legen und dann wollen wir das Volk Israel irgendwo von hinten angreifen und den Sieg davontragen. Als sie dahin kam, war das Volk Israel aber gar nicht mehr da. Komische Sache. Der syrische König überlegte sich was anderes, sagte, naja, dann werden wir es von der Seite angreifen. Alle gingen dahin, aber das Volk Israel war nicht mehr da. Es war so ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel, wie das Jugend oder ja die Jungen vielleicht draußen spielen können, wenn sie Räuber und Gendarme spielen. Das heißt, er schickt jemanden hin, aber das Volk war gar nicht mehr da. Und die Geschichte lesen wir mal. 2. Könige 6, Vers 8. Der König von Aram, also der syrische König ist es auch, führte Krieg gegen Israel. Und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Also da wollen wir hinziehen und dann wollen wir das Volk Israel schlagen. Da sandte der Mann Gottes, der Elisa, zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich davor, an diesem Ort zu ziehen. Denn dort kommen die Syrer herab. Und der König von Israel sandte hin an dem Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte. Und er war dort auf der Hut. Das geschah nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Also es hat öfter mal stattgefunden, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Muss interessant gewesen sein. Da wurde das Herz vom König Aram über diese Sache sehr beunruhigt. Und er rief seine Knechte und sagte zu ihm, konnt ihr mir nicht mitteilen, wer von den Unseren zum König von Israel hält? Also auf Deutsch fragt er nach in seiner Heeresmacht, wer von euch ist der Spion? Ich erzähle hier irgendetwas, irgendeiner von euch läuft schnell mal zum König von Israel, gibt dir einen Tipp und der König von Israel, der zieht dann irgendwo anders hin. Vers 12 weiter. Und da sagte einer von seinen Knechten, nee, König, da denkst du falsch. Das läuft hier anders. Nein, Herr und König, aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, und jetzt wird spannend, die du in deinem Schlafzimmer redest. Also stell mal vor, was ihr gestern Abend im Schlafzimmer geredet habt, das wird hier heute mal öffentlich gemacht. Naja, aber so war das damals. Vers 13, da sagte er, geht hin und seht, wo er ist, dieser Elisa. ich werde hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet, siehe, er ist in Dothan. Also das hat natürlich der König von Syrien nicht auf sich sitzen lassen, dass da irgendjemand ist, der seinen Plan verrät und er sagt, ich schick jemanden hin, holt mir den mal her und dann werde ich dem mal ein paar Takte erzählen. So ähnlich wie ihr das vielleicht samstags morgens macht, schickt ihr euer Kind los zum Brötchen holen, holt mal ein paar Brötchen und bringt die mal her. Aber das funktioniert so nicht, weil Gott hier auf dem Plan steht. Man kann nicht irgendwo den Propheten Gottes holen, wie man irgendwie ein Kind losschickt, ein paar Brötchen zu holen. Das lässt Gott nicht mit sich machen. Jetzt sehen wir, was kommt. Da sandte er Pferde, Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Stell dir mal vor, da ist die Stadt, das Haus des Propheten. Da wohnt der Prophet Elisa mit seinem Knecht. Ringsherum viele Streitwagen, feurige Streitwagen. Und sie wollen, haben vor, den Elisa abzuholen. Jetzt Samstagmorgen, Vers 15. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Stellt euch das mal so bildlich vor. Ich finde, wir müssen das wirklich mal so erspüren, was da los ist. Wir müssen jetzt hier mal aus dem Hamburger Bereich dorthin gehen. Der Diener morgens gut gelaunt, steht auf, reckt sich so ein bisschen. Vielleicht hat er eine Kaffeetasse in der Hand, trinkt einen Schluck, macht die Tür auf, reckt und guckt und sieht, feurige Wagen. Reibt sich nochmal die Augen vom Schlaf, guckt wieder, Tür zu. Was ist hier los? Der sieht dort ringsherum feurige Wagen. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Dann sehen wir weiter. Und sein Diener, der lief ganz schnell zu Elia hin und sagte, hey Elisa, guck mal, was da draußen los ist. Guck mal, was da draußen los ist. Es geht weiter, Vers 15 mittig. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? So das typische Gemeindegebet, ne, die sieben Worte, ach mein Herr, was sollen wir tun? Hilf uns mal weiter, eigentlich ja nicht schlecht. Er aber sagte, das gleiche wie bei Hagar, Elisa sagte zu seinem Knecht, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Jetzt denk du mal, du bist jetzt dieser Knecht. Hä? Zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei denen sind? Habe ich irgendwas falsch gesehen vor der Tür? Ich gehe nochmal zur Tür, mache nochmal die Tür auf, halt nochmal den Kopf raus, gleich schnell wieder die Tür zu. Da sind doch mehr von denen als von uns. Wird der alte Prophet senil? Was ist mit dem los? Wir lesen weiter. Vers 17. Also auch das so, wenn wir uns das Bild hervorstellen von dem Elisa. So Elisa, ich habe ja noch gar nicht gebetet, dass dem Diener mal die Augen geöffnet werden. Was macht Elisa? Elisa, Vers 17, und Elisa betet zum Herrn, Herr, öffne ihn doch die Augen. Entschuldigung, habe ich nicht dran gedacht, habe ich nicht für gebetet, aber ich will schnell nachholen. Öffne ihn doch die Augen, dass er sieht. Und was macht der Herr? Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Diener macht wieder die Tür auf, guckt raus und jetzt sehe ich es auch. Na klar, von der Heeresmacht Gottes sind doch viel mehr da als von den Feinden der Syrer. Der Diener, er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Gottes Heer stand auch da. Das zweite Mal, dass Augen geöffnet werden, hier in diesem Bereich. Und ich glaube, das ist auch wieder eine schöne Anwendung für uns heute. Manchmal ist es so, dass wir Christen auch nicht im Glauben leben. Wir glauben das, was wir irgendwo so sehen können, was wir selber beeinflussen können, was wir selber in der Hand haben. Damit kommen wir gut klar. Aber es geht ja in unserem geistlichen Leben um Glauben auch. Gerade wenn wir Hebräer 11 lesen, da ist der Noah zum Beispiel. Gott sagt ihm, hey, ich werde irgendwann mal hier ganz viel Regen schenken. Das gab es da noch gar keinen Regen. Und Gott sagt zu Noah, bau mal eine Arche. Und er baut eine Arche. Und das ist, und das brauchen wir auch manchmal in unserem geistlichen Leben. Über das, was wir mit unserem Verstand ergreifen können, über das, was wir selber planen können, dass wir darüber hinausdenken. Interessanterweise ist es ja, dass hier zwei Personen an der gleichen Stelle stehen. Der eine sieht ganz viel Gottes Kraft und der andere, der ist am Verzagen. Und das merken wir auch. Ich spreche jetzt einfach mal nur von Brüderstunden, die wir auch damals im Buchholz hatten. Da sind Brüder, die haben eine Weitsicht, die sagen, Mensch, das könnten wir doch machen, mit Gottes Hilfe wäre das doch unser Weg, den können wir doch gehen. Und andere sagt, nee, also da sehe ich dieses Problem, das Problem, das Problem, das Problem, das Problem, das Problem. Und was wollen wir dann als Brüder machen? Ist manchmal so eine Christiane, wollen wir den anderen selber die Augen öffnen mit irgendwelchen ganz harten Argumenten. Dann muss er das doch kapieren. Wenn ich das Argument vorbringe, dann hat er doch gar keine Chance mehr. Da kommt er doch gar nicht mehr raus. Und ich finde das so sagenhaft, was Elisa tut. Der sagt nicht, hey, ich werde dem mal die Augen öffnen. Der wird dann mal erkennen, dass ich hier der große Prophet bin und er nur der Kleine, der Handlanger. Nee, nee, das macht Elisa nicht. Sondern Elisa sagt an dieser Stelle, Herr, öffne du ihm die Augen. Und ich glaube, das habe ich so manches Mal auch in meinem Leben falsch gemacht. Ich bin mit Argumenten hervorgetreten, den will ich mal auf meine Seite vielleicht bringen. Der soll doch auch mal die Erkenntnis haben, wie ich sie habe. Warum hat er das denn nicht? Darum geht's gar nicht. Sondern Elisa sagt an dieser Stelle, Gott, öffne du ihm die Augen. Herr, dass wir die gleiche Sichtweise haben. Und wenn Gott das nicht macht, dann kann ich ja meine Sichtweise nochmal überprüfen, ob sie überhaupt Gottes Sichtweise war. Sonst, wenn es Gottes Sichtweise ist und ich darum bitte, dann müsste er eigentlich auch bei meinem Bruder die Augen öffnen, bei meiner Schwester die Augen öffnen. Auch das, ein Wunsch, den wir einfach irgendwo mitnehmen, beim Umgang auch miteinander, untereinander. Dass wir haben unterschiedliche Stufen im Glauben. Der eine ist weiter im Glauben, der eine ist vielleicht von euch schon Georg Müller, der sagt, ich bete schon mal gucken, ob für das Essen für die 1000 Waisen noch kommt. Und der andere sagt, ich kann jetzt gar nicht beten, ich muss erst mal gucken, ob wir im Garten noch irgendwie was haben, was ich den Kindern vorsetzen kann. Wir haben unterschiedliche Glaubensstände. Der eine ist weiter, der andere ist ja noch nicht so weit, dass wir dort füreinander beten. Eine Stelle auch noch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11 dazu, wo wir eben dieses große Glaubenskapitel auch haben. Hebräer 11, Vers 1 zunächst. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das war bei dem Elisa auf alle Fälle so. Er glaubte. Es war der Glaube, aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Er war vollkommen davon überzeugt und er hat darum gebeten, dass auch seinem Knecht die Augen aufgehen. Und Vers 27, da lesen wir nochmal, also aus Hebräer 11, Vers 27, von diesem großen Gottesmann von Mose. Lesen wir schon ab Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter Pharao zu heißen. Er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Der unsichtbare Gott, als sehe er diesen Unsichtbaren. Der war, ja, ich sag mal, er war nicht leibhaftig sichtbar für Mose, aber eigentlich doch. Er hat zu 100% mit Gott gerechnet. Und er hat gesagt, nein, auch wenn ich viele Vorteile habe im Land Ägypten, er sah den Unsichtbaren und deshalb wählte er auch, mit dem Volk Gottes Schmach zu leiden. Ich wünsche uns, dass wir in manchen Bereichen eben diesen Glauben haben und dass Gott uns diesen Glauben in unserem Leben immer mehr stärken kann und vermehren kann. Herr, mehre uns den Glauben. Und als letzte Geschichte mit geöffneten Augen, da gehen wir ins Neue Testament. Neues Testament, Johannes Evangelium Kapitel 9. Johannes Evangelium Kapitel 9, da werden auch Augen geöffnet. Als erstes hatten wir die Augen, dass Gott uns die Augen öffnen möchte für die Wunder in seinem Gesetz, für sein Wort, dass wir dort wieder neu Wunder schauen. Das zweite haben wir bei dem Prophetenschüler von Elisa gesehen, dass Gott ihm die Augen des Glaubens öffnet. Und jetzt haben wir Johannes 9, eine weitere Begebenheit. Ich möchte die Geschichte gar nicht komplett lesen, aber zunächst einmal damit anfangen. Johannes 9, Vers 1. Und als der Herr Jesus vorüberging, seine Jünger waren wieder auch bei ihm, sah einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel, strich den Teig auf seine Augen und er sprach: Geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und er wusch sich und er konnte sehen. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen: Ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere sagten: Nee, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte: Ich bin's. Sie sprachen nun zu ihm: Wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Also ein Mensch mit geöffneten Augen. Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig, salbte meine Augen damit und sprach zu mir: Geh hin nach Siloah und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist jener? Zunächst mal bis hierher. Schon eine interessante Geschichte. Ja, ist schon so ein bisschen, wahrscheinlich, wenn man blind ist, lässt man es über sich ergehen. Aber wenn jemand auf die Erde spuckt und aus dieser Spucke und Erde etwas formt und das auf die Augen legt, naja, muss man auch mögen. Aber er hat es mit sich machen lassen. Ja, dann wurde er sehend. Interessanterweise hier Verse 8, 9, 10. Ja, man möchte fast sagen, das ist eigentlich eine sinnlose Diskussion. Da sind die Nachbarn: Ja, ist er es nicht? Also ich glaube schon, dass sie ihn erkannt haben, dass er es war. Der wird sich nicht so sehr verändert haben, dadurch, dass er sehen konnte, sondern man konnte ihn wohl schon erkennen. Aber das ist auch oft, wenn wir mit Ungläubigen sprechen, oft versuchen die auf irgendwelche Nebengleise abzudriften. Ja, war das denn so oder nicht? Ja, braucht man nicht unbedingt. Aber was für uns entscheidend hier ist: Der ehemals blind gewordene, er sah den Herrn Jesus. Vers 11 lesen wir: Sie sprachen nun zu ihm: Wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mensch. Der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Kot und so weiter. Und das ist etwas ganz Großes, wenn unsere Augen geöffnet worden sind, wenn wir zum Herrn Jesus Christus gefunden haben, dann haben unsere Augen auch den Herrn Jesus gesehen. Nicht leibhaftig, aber wir haben gesehen: Mensch, da starb der Sohn Gottes für uns am Kreuz von Golgatha und hat meine Schuld ganz persönlich weggenommen. Wir haben den Herrn Jesus gesehen, wie er dort am Kreuz von Golgatha hing, und haben gesagt: Ich kann meine Schuld dort abliefern, auch für meine Schuld ist er dort gestorben. Und das war das allererste, was der Blinde sehen konnte. Wir lesen ein Vers weiter, Vers 17. Und es war Zwiespalt unter ihnen. Also die haben sich immer noch gestritten. Statt sich zu freuen: Mensch, da war ein Blinder, der kann jetzt sehen, der braucht nicht mehr sammeln, wir brauchen da nicht mehr unsere Geldstücke in seinen Topf zu werfen, sondern er kann sehen. Nee, sie stritten sich immer weiter. Das war ein Zwiespalt unter ihnen. Und sie sagten nun wieder zu dem Blinden: Was sagst du denn nun von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Er aber sprach: Es ist ein Prophet. Merken wir diese Steigerung? Die Augen, die wurden immer weiter geöffnet. Am Anfang hat er nur gesehen, das ist ein Mensch. Jetzt sagt er: Nee, das kann nicht nur ein Mensch sein. Das muss auch ein Prophet sein. Da steckt doch mehr hinter. Und ich wünsche auch dir und mir, dass wir den Herrn Jesus immer mehr erkennen. Natürlich als Retter, und das ist der Anfang. Aber da bleiben wir doch nicht stehen, sondern gerade wenn wir das Wort Gottes aufschlagen und er uns sich selber darin zeigt, dann werden wir immer mehr von ihm erfahren, wer er ist. Dass Wachstum auch in unserem Leben ist und wir mehr staunen über den Herrn Jesus. Dass wir aus diesem kindlichen Bereich herauswachsen und ihn mehr erfahren. Wir gehen weiter, wir überspringen ein paar Verse. Die sind immer noch am Diskutieren. Die Eltern werden mit rangezogen und so weiter. Er wird aus der Synagoge auch ausgeschlossen, der ehemals Blinde. Und dann lesen wir Vers 33. Der Blinde antwortet wieder auf Fragen und er sagt, wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er das doch nicht tun. Merken wir, es geht noch einen Schritt weiter. Der Blinde erkennt immer mehr. Er ist ein Mensch, er ist ein Prophet, er ist von Gott. Wenn er nicht von Gott wäre, dann hätte er das doch alles gar nicht tun können. Er ist von Gott. Und die vierte Stufe, die wir lesen, ist Vers 35 bis 38. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten aus der Synagoge. Und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Und das ist ein Zeichen der Anbetung. Der Blinde sah ihn als Mensch, er sah ihn als Prophet, er sah ihn als von Gott gesandt, dass er von Gott gekommen ist. Und als allerletztes, da sah er ihn ja wirklich in seiner vollkommenen Größe und er konnte gar nicht anders und sagt, ich fall vor ihm nieder. Und ich bete diesen Sohn Gottes an. Wir wollen uns fragen, wer ist der Herr Jesus für dich? Wie weit konnte der Jesus schon unsere Augen für ihn öffnen? Einfache Frage, wenn du morgen wieder im Alltag bist und irgendjemand dich anspricht, du gibst vielleicht Zeugnis vom Herrn Jesus, sagst, ich glaube an ihm, und er sagt, Mensch, ist ja schön. Warum denn? Nenn mir doch mal 3, 4 Eigenschaften, warum du an den Herrn Jesus glaubst. Warum ist der Herr Jesus dir denn so groß und wichtig? Warum erzählst du mir das denn? Erzähl mir doch mal 2, 3, 4 Eigenschaften von dem Herrn Jesus. Was begeistert dich denn so an diesen Menschen, an diesen Jesus? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Haben wir denn etwas, was wir geben können? Haben wir eine Antwort denn? Ich war begeistert, wir gehen nochmal ins Alte Testament, das Hohelied. Psalm, Sprüche, Prediger und dann kommt das Hohelied, also auch so ziemlich mittig. Da gibt es eine Frau, das durften die Juden erst lesen, als sie 13 Jahre oder sowas alt waren. Von da will ich ja auch nicht viel draus lesen. Aber eine entscheidende Stelle, Kapitel 5, Vers 9. Da wird diese Frau angesprochen. Wir wollen das einfach mal auf unseren Herrn Jesus übertragen. Eine Frau wird angesprochen und sie wird gefragt, was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus? Erzähl doch mal. Und ich übertrage es mal auf uns. Was hat dein Jesus, den du kennst, denn anderen Religionen voraus? Und die Frage geht weiter, du schönst unter den Frauen, dann geht's weiter. Was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, dass du uns so beschwörst? Du erzählst mir, ich soll auch an deinen Jesus glauben. Was hat dein Jesus denn anderen Religionen voraus? Was macht dann diese Frau? Ich weiß nicht, was wir so machen würden. Würden wir so lossprudeln? Aber für diese Frau erscheint es mir fast so, die ist dankbar für diese Frage. Und wie so ein Propfen, der von der Flasche geht und das Wasser sprudelt oben raus, da fängt sie an, mein Geliebter ist weiß und ich möchte gar nicht alles vorlesen, was da jetzt drin steht, kann man in einer ruhigen Stunde zu Hause machen. Die weiß, warum sie diesen Geliebten so schätzt. Die sprudelt raus, die ist voller Freude. Und das wünschte ich mir auch wiederum für unser Leben, dass wir den Herrn Jesus mehr und mehr erkennen. Und wenn uns jemand fragt, dass wir dann innerlich sagen, danke, super, super Frage. Und jetzt können wir richtig raus sprudeln, was uns der Herr Jesus bedeutet. Und dass der andere sagt, boah, faszinierend. Da merkt man, der liebt ihn. Und ja, dass dieses in unserem Herzen auch so aufgeht. Es gab mal einen alten Liederdichter, der hat geschrieben, ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Und weil ich nun nicht weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Der war so begeistert von dem Herrn Jesus, der sagte, ich kann jetzt nicht mehr weitergehen. Ich sehe dich mit Freuden an. Ich sehe, wie du dich in deinem Wort offenbarst. Ich bin überwältigt davon. Ich sehe dich mit Freuden an. Ich kann nicht satt mich sehen. Wie wir uns an irgendeiner Sache nicht satt sehen können. Vorhin kam ein kleiner Junge zu mir hier auf dem Flur und sagte, du fährst ein tolles Auto. Ja, das ist, so war ich früher auch. Autos ist bei Männern so. Man interessiert sich dafür. Und man kann sich an manch ein Auto, ich liebe Porsche, ich habe leider keinen, aber man kann sich da nicht satt dran sehen. Man freut sich darüber. Und ich wünschte uns das, dass das bei dem Herrn Jesus so ist. Dass wir uns an ihm satt sehen, dass er uns die Augen öffnet. Das können wir nicht mit dem Verstand machen, sondern er muss uns die Augen öffnen, dass wir ihn anschauen und dass wir ins Strahlen, ins Schwärmen geraten und sagen, super, danke, dass du dich mir so offenbart hast. Letztes Beispiel in diesem Zusammenhang noch. Ja, dass er uns wie so ein Diamant wird. Dass er dieser Edelstein wird, der geschliffen ist und wenn die Sonne darauf strahlt, der das Licht in unterschiedliche Richtungen bricht. Und wir halten den dieser Diamanten in unseren Händen, wir schauen ihn an und das Licht bricht sich in allen Farbfacetten und wir können uns an diesen Diamanten nicht satt sehen. Ich hatte auch noch nie einen in der Hand, aber wenn man das sich so ein Diamant zum Beispiel im Internet anschaut, das sind ja unwahrscheinlich schöne Steine. Und wenn die sich so im Lichte brechen, ist es ja was Großartiges, was Hervorragendes. Und dass uns der Herr Jesus an dieser Stelle so groß wird. Wir haben begonnen mit dieser Eingangsgeschichte, dass ein Mann durch die Wüste geht, kurz vor der Quelle liegen bleibt und da stirbt, aber das nicht in Anspruch nimmt, was er dort findet. Ich übertrage es auf uns heute einmal. Er stirbt dort irgendwo so einen geistlichen Tod. Die Beduinen, sie haben sich gewundert, warum ist denn das geschehen? Der hätte doch nur von den Datteln essen können, nur aus der Quelle trinken können. Ich wünsche uns, dass unsere Augen geöffnet sind, unsere geistlichen Augen für das Wort Gottes. Dass wir in Deutschland, wo wir das Wort noch frei haben und lesen dürfen, dass wir nicht verhungern, unsere Seelen nicht verhungern, weil wir es gar nicht für wert achten, da drin zu lesen und die Wunder aus seinem Gesetz erkennen. Ich wünsche, dass wir nicht verarmen im Glauben, dass wir Glauben haben, im Glauben leben, dass Gott uns den Glauben immer weiter vermehren kann. Und das Dritte, dass Gott uns die Augen öffnet, dass der Herr Jesus uns die Augen öffnet für sich selbst. Dass wir, und die Jugend, sie hat ja den Herrn Jesus da im Himmel auch betrachten dürfen, da in der Offenbarung, dass wir mehr Geschmack daran finden. Und gerade wenn er uns so vorgestellt wird, in der Offenbarung auch, als dieser Gewaltige, vor den Johannes nur noch niederfallen kann und anbeten kann, dass er uns auch so groß wird. Dass wir nicht an der Quelle, die wir haben, verdursten, sondern dass wir einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen und ja fröhlich und freu in die neue Woche reingehen und Erlebnisse mit unserem Herrn haben.